Gerne. Ich habe Schmerzen, also jetzt nicht körperlich, aber eine Sache macht mir wirklich Schmerzen. Die Jugend heute würde dazu sagen, ich habe einen Pain. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Oh, ich habe das einen richtigen Pain. Also coole Jugendpastoren machen das so, die sagen, ich habe einen Pain. Naja, ich habe echt Schmerzen und die Schmerzen sind die meiste Zeit da, aber ich habe irgendwie wenig dagegen gemacht bisher. Ich habe mich eher abgelenkt und wusste nicht so richtig, wie ich mit diesen Schmerzen umgehen kann. Und die Schmerzen sind, ich möchte, dass viel mehr Menschen durch mein Leben von Jesus hören. Weil ich habe so viel von Jesus empfangen und gleichzeitig gebe ich noch nicht so viel davon weiter in meinem Alltag. Und ich kann das irgendwie gar nicht so miteinander verknüpfen, warum das so ist. Warum, wenn das wahr ist, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, dass er mich kennt, dass er mich liebt, dass er mir vergeben hat, dass er mir neues Leben gibt, dass er mir seinen Heiligen Geist gibt, dass er mich rechtfertigt, dass er mir diese Wiedergeburt schenkt, wenn das alles wahr ist, warum lebe ich dann so, dass ich das oft nicht weitergebe? Und Bendix hat auf der Gemeindefreizeit eine feurige Predigt über Evangelisation gehalten. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war. Und ich habe mich so gefragt, was ist eigentlich davon hängen geblieben bei mir? Was hat davon langfristig was verändert in den Wochen seit der Gemeindefreizeit? Und ich habe in meinem Leben schon evangelisiert. Ich habe schon auch weitergegeben von Jesus. Könnte jetzt viele Beispiele nennen. Ich war mit einer alten Frau damals in Mittelhessen viel spazieren und habe ihr das Evangelium erklärt. Und sie war richtig begeistert. Oh, das habe ich ja noch nie verstanden. Damals, als ich noch wirklich schwer krank war, auch im Wartezimmer bei Ärzten, als dann die Infusion lief und so, habe ich dann schon meinen Glauben geteilt und durfte auch für Leute beten, habe Bibeln verteilt und so weiter. Irgendwie auch, ich war auch schon mal in Bremen auf dem Bahnhof, total random, und habe da unter Obdachlosen missioniert, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, warum Bremen, ich weiß nicht, warum. Aber ich habe schon diese Dinge auch erlebt. Ich bete manchmal auf der Straße für Kranke. Ja, ich bezeuge auch bei Handwerkern irgendwie meinen Glauben und erzähle dann kurz, ja, Jesus kam in mein Leben und es ist wirklich echt und er hat mich geheilt und er ist auch für dich da. Ich mache das schon, aber ich mache es jetzt nicht so richtig viel. Und wenn du dir denkst, ja, Tim, diesen Schmerz habe ich auch irgendwie, dann lass uns die Predigt zusammenhören. Wir sitzen in einem Boot. Ich bin nicht der große Evangelist. Bisher noch nicht. Die Predigt wird ziemlich klar so knappe 26,5 Minuten dauern. Ich habe sie gut strukturiert. Und wir starten mit einem Text. Lukas 9. Vielleicht können wir die Folie einmal anwerfen. Genau, die Predigt heißt die Hand an den Pflug legen. Lukas 9. Vers 57 bis 62. Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Amen. Kurz zum Kontext, Jesus ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem hin. In Lukas haben wir 9 Kapitel von 10 bis 19, der sogenannte lukanische Reisebericht, wie Jesus nach Jerusalem zieht. Und Das ist ganz spannend. In Lukas Evangelium geht es eher um die Bewegung nach Jerusalem hin, während dann in der Apostelgeschichte, die auch von Lukas geschrieben ist, es eher um die Bewegung von Jerusalem weggeht. Aber Kontext ist, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er fordert Menschen auf, ihm nachzufolgen. Und wenn Jesus zu den Menschen damals historisch sagt, folge mir nach, dann meint er wirklich, dass sie ihm hinterherlaufen, weil er ist ja unterwegs die ganze Zeit. Also nachfolgen damals heißt ihm hinterhergehen. Genau. Und in diesem Kontext sind die Verse, die wir gelesen haben, und in diesem Kontext ist auch das, was Jesus sagt. Ich habe 3 Punkte mitgebracht für die Predigt zum Thema die Hand an den Pflug legen. Der erste Punkt ist der, das Reich Gottes ist wunderschön. Das Reich Gottes ist wunderschön. Ich glaube, bevor wir uns diesem Anspruch Jesus, ihm nachzufolgen, stellen, müssen wir uns erst vor Augen führen, dass das Reich Gottes wunderschön ist. Jesus sagt in Gleichnissen über dieses Reich Gottes, es ist wie eine Perle auf dem Feld, die gefunden wird. Und alle anderen Perlen werden verkauft, nur diese Perle wird behalten. Der Schatz im Acker, die Freude daran, diesen Schatz zu finden, das ist das Reich Gottes. Es ist wunderschön. Wir empfangen von Jesus Gnade über Gnade, Annahme, Vergebung, Heilung. Und allein das ist auch die Grundlage für meine Predigt heute über Evangelisation. Die Motivation für unsere, auch warum wir evangelisieren, darf nicht sein, dass wir Angst haben, zu wenig für Gott zu machen. Sondern die Motivation für unsere Evangelisation sollte zuerst sein, dass wir die Schönheit des Reiches Gottes verstanden haben. Genau. Vor allem Anspruch, den Jesus stellt, steht immer sein Zuspruch. Vor seinem Imperativ steht immer ein Indikativ. Vor dem Ja, das er sich von uns wünscht, steht sein Ja, was er zu uns hat. Genau. Zweiter Punkt. Jesus nachfolgen und das Reich Gottes verkündigen gehört zusammen. Wir haben das gelesen auch in dem Vers, da sagt Jesus, du aber geh, also folge mir nach, du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Das gehört zusammen. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist ein Teil davon auch, dass wir das Reich Gottes verkündigen. Ich habe wir haben, glaube ich, manchmal so ein bisschen eine Gefahr auch in Deutschland, dass wir denken, wir wollen andere Menschen nur durch unseren Lebenswandel mit Jesus erreichen. Dass wir irgendwie denken, natürlich ist es erstmal gut, ne? Wenn wir irgendwie auf Arbeit, wenn wir ehrlich sind, wenn die Kollegen sagen, ach komm, da machen wir mal ein bisschen, sagst du, nee, ich bin Christ, ich mache das ehrlich. Oder dass wir irgendwie nett sind und wirkliches Interesse haben, auch wenn es mal stressig ist an Menschen. Oder dass wir unseren Arbeitskollegen einen Kaffee bringen oder so. So, das ist gut, das sind gute Werke, die wir leuchten lassen sollen vor den Menschen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Und ich habe ein Zitat für euch mitgebracht. Und das wird vielleicht auch das letzte Mal sein, dass ich John MacArthur zitiere, aber das Zitat finde ich super von ihm. Das Zitat geht, predige das Evangelium, wenn nötig, auch mit Worten. Das ist sowas, was immer wieder kursiert, auch in christlichen Gemeinden. Predige das Evangelium, also durch deine Taten, und wenn nötig, auch vielleicht mal gelegentlich, ab und zu mit Worten, aber auch nur kurz. Und er sagt dazu, predige das Evangelium, wenn nötig, auch mit Worten. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es ist dumm. Und ich finde, das stimmt. Wie sollen deine Arbeitskollegen verstehen, dass sie ein Problem mit Gott haben, dass sie nicht gerecht vor Gott sind, wenn du ihnen einen Kaffee bringst? Das funktioniert nicht. Das ist ein erster Schritt, aber das ist nicht alles. Römer 10, Vers 14 heißt es, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Wenn wir Jesus nachfolgen, gehört dazu auch, dass wir das Evangelium predigen, dass wir es ihnen, die gute Botschaft auch sagen. Wir brauchen Worte. Dritter Teil. Jesus warnt vor der Gefahr, dass uns in diesem Moment was anderes wichtiger ist als das Reich Gottes. Jesus warnt uns vor der Gefahr, dass uns in diesem jetzigen Moment etwas anderes wichtiger ist als das Reich Gottes. Wenn wir Vers 59 nochmal lesen, Da geht es ja darum, dass der Mensch zögert, zu dem er spricht, weil er noch seinen Vater begraben will. Jesus sagt, lass die Toten, also die, die geistlich tot sind, ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Sagt Jesus da, dass wir nicht auf Beerdigungen gehen dürfen? Sagt Jesus da, dass wir unsere Toten nicht beerdigen dürfen? Was ist mit Familienfesten? Na, Jesus immerhin war ja selbst auf einer Hochzeit. Wobei, vielleicht sollen wir ja wirklich nicht unsere Toten beerdigen. Ich meine, Jesus ist, vielleicht war das der Grund, warum Jesus zu spät zu Lazarus kam. Ich denke, das ist nicht mit dem Text gemeint. Ich denke, das, worum es Jesus hier geht, ist der Punkt, dass Menschen etwas anderes in diesem Moment wichtiger ist als Jesu Auftrag für sie. Dass sie zurück wollen. Und deshalb zögern diese Menschen in dem Abschnitt, Jesus nachzufolgen. Sie zögern nicht, weil sie ein Problem mit Jesus haben. Oder? Darum geht es ja gar nicht. Sie haben kein Problem mit Jesus. Sie haben kein Problem mit dem, was er predigt. Aber trotzdem wollen sie Jesus erstmal nicht nachfolgen. Sie haben, um in dem Bild zu sprechen, die Hand schon an den Pflug gelegt. Jesus sagt das ja, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Jesus sagt nicht, keiner, der überlegt, seine Hand an den Pflug zu legen, sondern die Menschen haben schon die Hand an den Pflug gelegt. Also nochmal, ich weiß nicht, ob alle wissen, was ein Pflug ist. Das ist dieses landwirtschaftliche Gerät, mit dem man ein Feld pflügt, also mit dem man eine Furche in den Boden macht, damit dann da die Samen reingesetzt werden können und damit dann eben Frucht wachsen kann. Und diese Menschen, über die Jesus spricht, haben ihre Hand schon an den Pflug gelegt, aber dann schauen sie zurück. Und Jesus sagt, das funktioniert nicht, weil wenn du nach hinten guckst, dann wird die Furche schief. Wie willst du denn nach vorne hin irgendwas pflügen, wenn du zurückguckst? Wie soll das denn gehen? Dann siehst du ja gar nicht, ob da unten Steine liegen oder sowas. Wie willst du das Feld maximal effektiv bearbeiten, wenn du überhaupt nicht siehst, was für eine Furche du machst? Ja. Und ich glaube, die Menschen damals haben ein Problem damit, diese Radikalität der direkten Nachfolge für sich anzunehmen. Vorne ist das Reich Gottes, hinten ist das alte Leben. Sie wollen es eigentlich, aber sie wollen auch was anderes. Sie haben Probleme, sich daran zu gewöhnen, wie radikal das Reich Gottes ist. Moment, wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann meint er das ja wirklich. Dann meint er das ja jetzt. Dann meint er, dass er meine eigene Auffassung, meine eigene Vorstellung, wie mein Leben zu laufen hat, in Frage stellt. Ja, Jesus, ich finde das gut mit dir, ich finde das gut mit dem Evangelisieren. Aber ich will erstens, zweitens, drittens und dann können wir irgendwann mal drüber reden. Aber Jesus sagt, nee, jetzt. Und das ist die Herausforderung. Das ist auch die Herausforderung für uns heute. Ich glaube, das sagt Jesus auch heute zu uns. Und dann habe ich mich gefragt nach diesen drei Punkten, was hält uns denn davon ab? Was sind die Gründe, die uns dazu bringen, nach hinten zu schauen und nicht nach vorne zu schauen? Und ich habe gebetet und der Heilige Geist hat so recht klar gesprochen und meinte, Tim, es sind Gedankenfestungen. Das fand ich irgendwie spannend. Der Gedanke war auch ein bisschen neu für mich. 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5 haben wir einen bekannten Vers. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Also schleifen ist ein Wort für komplett zerstören. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Ich glaube, dass die Gründe, weshalb wir zurückschauen, wie Gedankenfestungen sind, die ich noch definitiv habe und die vielleicht auch einige von euch haben. Was kann eine erste Gedankenfestung sein? Erste Gedankenfestung kann theologische Unsicherheiten sein. Da gehe ich schnell durch, weil ich glaube, das ist nicht unser Problem. Ja, ist wirklich jeder Christ dazu berufen, das Evangelium zu verkündigen? Antwort, ja. Manche vertreten eine Theologie der kleinen Herde, die sagen, die Gemeinde Gottes, die muss immer klein sein. Die Herde, die muss immer klein sein, das ist doch schon immer so gewesen. Und damit begnügen wir uns. Das ist vollkommener Quatsch, weil Jesus fordert uns auf, geht hin an die Hecken und an die äußersten Ränder, an die Wege und ladet alle ein. Das Evangelium ist ausgeweitet auf alle Menschen. Wir haben den Missionsbefehl. Also Jesus sagt, die Ernte ist groß. Also diese Theologie der kleinen Herde ist nicht haltbar. Und ich glaube, diese erste Gedankenfestung, diese theologischen Probleme, wenn wir das ernst nehmen und aus theologischen Gründen uns nicht sicher sind, ob wir überhaupt evangelisieren müssen, dann legen wir vielleicht die Hand an den Pflug, aber wir schauen wieder zurück, weil wir uns unsicher sind. Und wenn wir nicht in der Theorie wissen, dass wir evangelisieren sollen, wenn wir nicht in der Theorie wissen, dass diese Furche geradeaus gezogen werden soll, dass dieses Feld wirklich durch uns bestellt werden soll, ja, dann werden wir es auch nicht bestellen, oder? Die zweite Gedankenfestung, und das, denke ich, ist viel eher unser Problem. Praktische Unsicherheiten. Wie geht das Evangelisieren praktisch? Manche denken, sie sind nicht evangelistisch begabt. Andere haben es vielleicht noch nie versucht. Ich habe zwei Beispiele, die beide von Radmir handeln. Bei Elijah 21 haben wir hier, wir hatten hier eine Evangelisationsveranstaltung, wo Muslime einen Film über Jesus gezeigt bekommen haben in ihrer Sprache. Das war im Januar. Und Radmir war eigentlich so jemand, der sagt, ah nee, evangelisieren, das kann ich irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, ob das meine Stärke ist. Und dann sehe ich aber gegen Ende der Veranstaltung, dass hier vor der Küche hinten Radmir am Büchertisch steht und die ganze Zeit Bibeln verteilt, die ganze Zeit Flyer verteilt und mit Leuten ins Gespräch über Jesus kommt. Und danach strahlt er mich an und sagt, Dean, das war so gut. Ich dachte, ich kann nicht gut evangelisieren. Aber ich habe gemerkt, das hat so viel Freude gemacht. Vielleicht hast du eine praktische Gedankenfestung in deinem Kopf, dass du nicht evangelisieren kannst. Und da will ich dich fragen, Bro, hast du es überhaupt schon mal probiert? Vielleicht kannst du es ja, aber du hast es noch nie probiert. Anderes Beispiel, ich habe Radmir am Mittwoch die Haare geschnitten bei mir im Keller. Genau, wir haben 15 Euro gespart, es ist okay geworden. Das Problem bei Radmir ist, er hat so viele Haare hier oben, die sind so dicht. Und wenn ich bei mir die Haare schneide, dann sehe ich halt den Übergang, den ich hier mache. Weißt du, wenn ich hier unten anfange, dann sehe ich, wie danach der Übergang ist. Aber bei Radmir sehe ich das nicht, weil dann hier oben so viele Haare sind. Und das war echt eine Schwierigkeit, aber ich hätte jetzt sagen können, ich habe diese Gedankenfestung, ich habe diese praktische Unsicherheit, ich habe das noch nie gemacht, ich kann es nicht. Ich habe es trotzdem gemacht. Und ich habe vielleicht auch ein paar Fehler gemacht, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und beim nächsten Mal weiß ich, dass ich erst mehr Haare hier oben abnehmen muss, bevor ich unten anfange, die Details zu schneiden. Und warum habe ich das gelernt? Weil ich es einfach mal gemacht habe, weil ich es probiert habe. Hätte ich diese Gedankenfestung in mir gehabt, diesen Haarschnitt kannst du nicht, dann werde ich ihn nie können. Ich sage nicht, dass ich ihn jetzt kann, aber ich kann auf jeden Fall, ich habe Fehler gemacht und daraus gelernt. Und der Heilige Geist hat auch zu mir ganz klar gesagt, so, Tim, wenn du mit fremden Menschen über mich reden willst, aber du weißt nicht wie, weil du praktische Unsicherheiten hast, vielleicht fängst du erstmal an, mit fremden Menschen überhaupt zu reden. Vielleicht fängst du erstmal an, in der U-Bahn nicht an deinem Handy zu sitzen, sondern einfach mal irgendwie Smalltalk mit Leuten zu starten. Hey, wir haben den Auftrag, Menschen zu lieben. Wie können wir Menschen lieben, wenn wir nicht mit ihnen reden? Und das ist, glaube ich, ein erster Schritt, den Gott mir geschenkt hat. Tim, für deine praktischen Unsicherheiten, für deine Gedankenfestung, die du hast, red doch erstmal überhaupt mit Menschen. Du musst ja nicht direkt das ganze Evangelium von Genesis bis Offenbarung predigen. Vielleicht kannst du erstmal fragen, wie es der Person geht. Wisst ihr? So erstmal klein anfangen. Jetzt wieder im Bild von dem Ackerfeld. Wenn wir praktische Unsicherheiten haben, fangen wir gar nicht erst an zu pflügen, weil wir es eben noch nicht perfekt können. Wir legen die Hand an den Pflug und sagen, eigentlich evangelisieren wäre eine gute Sache, aber ich kann es ja praktisch nicht. Deswegen mache ich es gar nicht erst. Und ich würde euch empfehlen, anfangen zu pflügen und dem Geist Gottes zu vertrauen, dass er euch dabei hilft und führt. Genau. Dritte Gedankenfestung. Und wir denken, Menschen wollen Jesus nicht. Bevor wir evangelisieren, denken wir schon, die Person lehnt mich jetzt sowieso ab, die will Jesus gar nicht. Bei mir ist das eine ganz, ganz, ganz starke Gedankenfestung. Und das kommt auch, weil wir ja auch sehen in unserem Land, dass das Christentum immer weiter zurückgedrängt wird und Menschen Jesus nicht wollen. Aber jetzt wird's kurz hart. Ich glaube, unsere Angst vor Ablehnung ist eigentlich ein Schämen für das Evangelium. Ich glaube, unsere Angst vor Ablehnung ist eigentlich, zumindest zum Teil, dass ich mich für das Evangelium schäme. Eigentlich sollte es nicht so sein. Paulus sagt in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Dem Juden zuerst, aber auch den Griechen, also allen Menschen. Wir schämen, sollten uns nicht des Evangeliums schämen. Es ist eine Kraft, eine Botschaft zu retten. Und interessant finde ich, dass ich mich nur beim Evangelium manchmal schäme. Bei anderen Themen schämen wir uns irgendwie nicht, mit Leuten darüber zu reden. Ich habe wieder Beispiele mitgebracht. Ich sage jetzt den Namen nicht, es ist ein anderer Freund von mir, der heute im Gottesdienst anwesend ist. Er ist nicht hier. Okay, jetzt habe ich zu viel gesagt. Heiliger Geist, lass Sie das vergessen. Dieser Freund ist zweimal in kürzester Zeit in Hundekot getreten, obwohl ich ihn einen Tag davor gewarnt habe. Ich bin nämlich selbst zweimal in kürzester Zeit reingetreten. In Horn ist ein schwieriges Pflaster. Wenn man aus dem Auto aussteigt, da ist es immer sehr, sehr gefährlich. So, und dieser Mensch ist mit Hundekot an seinem Fuß zu seinem Zahnarzttermin gegangen. Er hat sich in das Wartezimmer gesetzt. Er hat lange gewartet. Es war draußen sehr kalt, das heißt, man konnte das Fenster nicht richtig aufmachen. Seine Mission war, den Zahnarzttermin wahrzunehmen. Und er hat sich nicht dafür geschämt, dass er das ganze Wartezimmer verpestet hat. Wirklich, das ist vielleicht ein bisschen witzig, aber ich hoffe, ihr seht den geistlichen Grund dahinter. Wir Menschen machen wirklich Dinge, für die wir uns eigentlich schämen sollten, aber wir ziehen sie durch. Wieso denn nicht beim Evangelium? Warum denn nicht bei der Predigt des Wortes Gottes? Anderes Beispiel. Ich hoffe, niemand von euch arbeitet für Schogetten. Das ist die machen so Schokolade. Ich musste gestern laut loslachen. Johanna hat sich gewundert, was passiert, weil ich habe nämlich ihre Werbung gelesen. Da steht drauf, was leistet sich dieses Marketingteam? Beim Kauf von 5 Tafeln Schogetten in einem Kauf gibt es ein gratis Lederarmband, wo drauf steht, I love Schogetten. Bevor ihr loslauft. Diese Aktion ist schon am 31. März abgelaufen. Bleibt sitzen und hört die Predigt gerne weiter. Aber was leistet sich denn dieses Marketingteam? Wer will denn ein kostenloses Lederarmband, wo drauf steht, I love Schogetten? Wer trägt das denn? Niemand. Und dieses Marketingteam schämt sich nicht, diesen Gag durchzuziehen. Aber ich schäme mich manchmal, meinem Nachbar in der U-Bahn zu erzählen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und ein neues Leben hat. Das kann doch nicht sein. Und bei mir ist diese Gedankenfestung aber, dass Menschen Jesus nicht wollen, letztens gebröckelt. Wir waren von den Move-Kursen auf der Rückfahrt, also wir haben so eine Mitarbeiterfortbildung gemacht und wir standen bei McDonald's an diesem Bestell-Touchscreen. Meine Beispiele heute sind echt perfekt, ich weiß. Und dann kamen Tom und ich ins Gespräch mit einer Person, die neben uns steht, mit einem Mann über das Evangelium. Und es war so ganz leicht und ganz ungezwungen und ich habe gemerkt, warte mal, da ist ja wirklich irgendwie eine Offenheit, der sucht nach irgendwas. Und es war definitiv nicht die Sternstunde der Evangelisation, was ich da mit ihm besprochen habe. Da ist noch ganz viel Wachstum nach oben. Ja, es war wirklich nur ein ganz kleines Gespräch. Aber diese Gedankenfestung ist gebröckelt. Weil ich habe gemerkt, ey, eigentlich will er Jesus. Und zumindest hat er Interesse daran. Ich werde ja nicht direkt von jedem Menschen abgelehnt, wenn ich das Evangelium teile. Und diese Gedankenfestung bröckelt. Im Bild gesprochen mit dem Flug. Wenn wir denken, der Boden, der wird niemals aufbrechen. Der ist viel zu hart. Der will überhaupt nicht gepflügt werden, dieser dumme Boden. Dann werden wir auch gar nicht anfangen zu pflügen. Und ich glaube, das ist eine Gedankenfestung, die der Heilige Geist auch brechen will. Die vierte und letzte Gedankenfestung. Wir warten auf den perfekten Moment. Damit meine ich in erster Linie nicht, dass wir immer noch mehr andere schöne Dinge wollen, sondern manchmal ist es einfach der Alltag. Wir warten manchmal darauf, dass unser Alltag zu uns kommt und sagt, hey, na, ich bin's, dein Alltag. Ich bin jetzt fertig. Die Wäsche ist komplett gewaschen, schwarz-weiß-bunt, 60 Grad auch. Müll ist geleert, Kühlschrank voll, Katze ist gefüttert. Der fette Hund hat sich selbst beigebracht, Gassi zu gehen. Der kann sogar diese Plastikbeutel benutzen, wenn er auf Toilette war, damit mein Kumpel nicht mehr reintritt und das Wartezimmer verpestet. Heute kommen keine Rechnungen mehr, dein Mailpostfach ist leer. Dein jahrelanges schwieriges Verhältnis mit deiner Cousine und ihrer Familie hat sich auf einmal geregelt. Ich habe dir in deinem Mietshaus aus dem zweiten Stock, wo du wohnst, einen roten Teppich ausgerollt auf die Straße. Jetzt kannst du evangelisieren gehen. Dir geht's mega gut. Die Sonne scheint. HSV hat gewonnen, Perspolis hat verloren. Du bekommst kostenlos eine Limo geschenkt. Also keine Limonade, sondern das Auto. Das fährt so bei dem roten Teppich dann so vor und lädt dich ein. Hey komm, wir fahren dich jetzt dorthin, wo 10 Menschen warten, die mit einem offenen Herzen für Jesus sind. Ihr geht durch eine malerische Landschaft spazieren und die Menschen warten nur darauf, dass sie dir das Evangelium aus der Nase ziehen. Genauso beschreibt übrigens die Apostelgeschichte Christsein. Genauso ist Christsein laut der Bibel. Nicht. Hey, wir warten manchmal auf den perfekten Moment, aber der kommt nicht. Der Alltag wird nie zu dir kommen und das sagen. Der kann gar nicht reden. Auch in Gemeinde. Nee, wir werden nie als Gemeinde in einem perfekten Zustand sein, in dem wir uns alle anschauen und sagen, ja, jetzt sind wir fertig mit uns. Bendix wird Ali niemals angucken und sagen, Bro, heute sehe ich's in dir. Ey, du bist wirklich fertig mit der Heiligung. Keiner von uns braucht jemals mehr Seelsorge. Wir sind einfach fertig. Du siehst wirklich so 100% aus wie Jesus. Sogar das dämliche Freifunk-WLAN ist endlich repariert. Gemeinde ist fertig. Wir sind fertig mit uns. Jetzt können wir evangelisieren. Das wird nicht passieren. Also im Bild gesprochen, wenn wir dieses Feld nur pflügen, wenn alle Umstände perfekt sind, wenn die Sonne scheint, wenn wir gerade gut drauf sind, ja, keine Ahnung, wenn der Nachbar vom anderen Feld noch unsere Muskeln dabei sieht, wie wir richtig schön am Schieben sind, das wird nicht passieren. Dann wird dieses Feld nie gepflügt, von dem Jesus so sehr will, dass es gepflügt wird. Genau, wir sind mit der Predigt am Ende. Ich will nur einmal noch kurz ein Projekt vorstellen, wo wir konkret evangelisieren können. Das ist der Million Month. Ab dem 21.06., also in 6 Tagen, geht's schon los. Da werden in ganz Europa, in vielen Großstädten, wird eine Straßenevangelisation stattfinden, von verschiedenen Kirchen, überkonfessionell organisiert von Awakening Europe. Und jeden Tag geht's von 15 bis 18 Uhr los. Und abends gibt es auch noch einen Night Outreach auf der Reeperbahn, wo wir wirklich einfach auf der Straße evangelisieren wollen. Und wir als junge Erwachsenentreff sind dabei. Ich werde dabei sein, nicht jeden Tag, aber häufig. Und diese Info bekommt ihr alle noch in der Donnerstagsmail und so weiter, dass ihr es schon mal gehört habt. Also wenn ihr sagt, hey, die Predigt hat mich wirklich inspiriert, auch konkret was zu machen, das wäre eine Möglichkeit, daran teilzunehmen.